Das, was wir versuchen, ist ja die Einladung auszusprechen, selber zu fühlen. Eine emotionale Alphabetisierung, die ein Werkzeug in die Hand gibt und mehr Werkzeuge in die Hand gibt, Sprache, Kognition und Fühlen. Und wie man sonst so sagt, wenn ich nur einen Hammer habe, dann ist alles auch ein Nagel. Je mehr Werkzeug ich im Rucksack habe, desto besser kann ich auch auf die Gegebenheiten des Alltags reagieren, desto länger kann ich in Kohärenz mich empfinden. Und das Buch ist die Einladung, seine Emotionen, sein Fühlen zu Gefühlen zu machen und damit ein neues Handwerkzeug zu haben.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier, Susanne Maria Zaninelli und Christoph Jan Kramer. Die drei haben als Autorentrio und mit viel Hilfe und Unterstützung von Buchbegleiterinnen aus unserer Community Haltung erweitern, das Buch geschrieben, Fühlen, mit Emotionen arbeiten. Hier erwartet dich die zweite Folge unserer Podcast-Serie zu ihrem Buch. Nachdem die erste Folge eine Einleitung in diese Serie gegeben hat, tauchen die drei in dieser Folge in das Thema des zweiten Kapitels ein, Fühlen und Haltung. Wie filtern unsere Haltungen als biografisch verankerte und sich ständig erweiternde Muster des Erlebens und der Ich-Konstruktion unser Fühlen? Das Buch ist vorbestellbar und erscheint im März 2025 im Fahlen Verlag. Außerdem gibt es Anfang Juli 2025 in Berlin ein dreitägiges Seminar mit den drei Autoren zum Thema des Buches und dieser Podcast-Serie. Auch den Link hierzu findest du in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich für alle. Und wieder ein Podcast mit Christoph Jan Kramer und Susanne Maria Zaninelli. Hallo.
Hallo Martin.
Hallo Martin. Hallo Christoph.
Das ist jetzt unser zweiter Podcast zum Buch und diesmal geht's um Fühlen und Haltung. Also wir haben eben gesehen, dass das Thema Fühlen sehr stark von der Haltung abhängt und unser Denken formt eben unser Fühlen mit, das ist Teil der konstruktivistischen Perspektive, die das Modell der Haltung eröffnet. Und das Modell der Haltung ist ja auch ein Modell, das beschreibt, wie unser Bewusstsein komplexitätsfähiger wird und wir damit auch mehr Zugriff haben auf die Informationen, die uns von der Umwelt durch unseren Körper, durch unsere Empfindung bereitgestellt werden. Und vereinfacht gesagt könnte man sagen, mit der Selbstorientierung kriegen wir Zugriff auf unsere eigenen Motive und Wünsche und Impulse, um dann eben in der gemeinschaftsbestimmt konformistischen Haltung auch zu merken, was es eigentlich braucht, dem System zu entsprechen, in dem wir sind, also der Kultur. Wir kriegen ein Gefühl für die gesellschaftliche Rolle, die hierarchischen Positionen, in der wir uns befinden, was man tut, was man zu lassen hat. Und dann weitet sich ja unsere Bewusstsein auch noch dafür, wer wir eigentlich so als Individuum sind, was wir können, worin wir gut sind, was für Kompetenzen wir haben. Und spannend wird es natürlich dann, wenn wir in die Eigenbestimmung, Souveränität kommen, weil dann weitet sich wieder unser Bewusstsein und wir erkennen, hey, ich habe hier eigene Ziele und eigene Stärken und ich möchte frei sein von den anderen und die ganze Perspektive auf die Welt wird wieder eine neue. Und dann kommen wir auch noch in die postkonventionellen Haltungen, wo sich ja dann nochmal das Bewusstsein erweitert. Man nennt sie auch die vierte Perspektive. Und dann wird auch die Innenwelt, wie wir sie emotional erleben und gestalten, für uns Teil der Bewusstheit. Ja, dann kommt halt diese Bewegung ins Relativieren, in Dualistische, wo man ja sagt, die vierte Perspektive geht auf, wir fangen an, die emotionale Innenwelt zu sehen, eigene Treiber zu entdecken, Teilpersönlichkeiten, und plötzlich sind so Themen wie Biografie, meine emotionale Biografie wird interessant, was habe ich aus meiner Herkunftsfamilie übernommen, was habe ich aus meiner Herkunftskultur übernommen. Und plötzlich wird dieses ganze Feld der Innenwelt für uns sichtbarer, wird mehr beleuchtet, auch die Schattenbereiche werden mehr beleuchtet, und das ist vielleicht so ein ganz markantes Phänomen von einer Haltungserweiterung in die relativierende individualistische Haltung, dass das, was vorher noch irgendwie so da war, aber nicht wirklich bewusst und nicht richtig besprechbar, jetzt erscheint. Und in der systemischen Haltung erkennen wir noch mehr die Musterhaftigkeit, sehen uns mehr als ein Teil eines Systems, das uns auch macht, das uns in unserer Subjektivität auch formt. Ich entkomme ja nicht dem, dass ich in deutscher Sprache stattfinde, dass ich aus einer gewissen Zeitschicht komme, die mir gewisse Gedanken zur Verfügung stellt. Ja, und das führt vielleicht auch noch dazu, mich selbst durch mein Dazutun als eine Begrenzung zu erleben, und man spricht dann ja auch von der Freiheit von sich selbst, und wir haben gestern in einem Vortrag ein bisschen geflaxt, wo Viktor Frankl das Zitat ja gesagt hat, ich muss mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen, man wäre so gesagt, ja, ich muss mir von meinen Emotionen auch nicht alles gefallen lassen.
Ja, und das schließt ja so wunderschön genau an das Thema Fühlen an, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Vor allem in den früheren Haltungen werden unsere Emotionen gerne auch unterdrückt oder abgespalten oder verdrängt, denn die sind natürlich da zugleich, oder sie werden vielleicht auch einfach nur freien Lauf gelassen. Aber den Emotionen erst in der relativierenden Haltung lassen wir unsere Emotionen über das darüber reflektieren und nachdenken, zu Gefühlen werden. Und jetzt kann ich auch die Schattenarbeit leisten. Jetzt sind sie auch nicht mehr gefährlich. Ich muss sie nicht mehr verdrängen, abspalten oder sonst irgendetwas, sondern ich darf sie mir anschauen, ich darf sie integrieren, um dann sogar in der systemisch autonomen Haltung nochmal wirklich so die Freiheit zu erhalten von mir selbst, weil ich mich selbst auch als Konstrukt meiner eigenen Gefühle betrachten kann und die Freiheit habe, sich selbst zu gestalten. Und das ist ein Fortschritt, der uns Menschen eine ganz, ganz große Verbindung schenkt in der gleichzeitigen völligen Unabhängigkeit voneinander, was eine für mich ganz universelle große Kraft ist.
Ja, das haben wir in der Theorie von Lisa Feldman-Barrett ja auch entdeckt. Sie nennt es konzeptuelle Aktualisierung, dass Emotionen eben nicht einfach festgelegte Reaktionen auf Reize sind, wie es noch in den ersten Haltungen der Fall ist, sondern halt die Möglichkeit, auf die aktuell erlebte Umwelt zu reagieren. Und deswegen unterscheiden sich Emotionen eben auch. Und nicht jeder hat die gleiche Emotion zu der gleichen Situation, sondern sie passt konzeptuell zu dem, was dann erarbeitet ist. Und je weiter wir kommen, und das ist ja unsere Theorie an der Stelle, wo wir dann eben nicht mehr von Emotionen, sondern von Gefühl sprechen, je mehr wir in der Lage sind, das bei uns selber zu erkennen und bewusst damit umzugehen und es bewusst zu benennen, da ändert sich dann nochmal etwas, weil wir einfach die Perspektive wechseln können und auch sehen, was wir vorher vielleicht nicht gesehen haben, und vielleicht noch wichtiger, das, was wir immer noch nicht sehen, erahnen.
Ja, man kann es ja auch so beschreiben, ja, wir sind voller emotionaler Energie, aber fühlen wenig und können wenig darüber Auskunft geben, ja, was ist denn los, was braucht's denn jetzt? Ja, irgendwie anders, und das muss jetzt alles Krise und muss anders. Ja, was denn? Was ist dein Bedürfnis? Ja, und da fehlt ja so der Zugang, und das unterscheidet ja dieses emotionale Energie haben und reflektiert und bewusst zu fühlen.
Ja, und dieser Viererschritt, der eigentlich so dahinter steht von, ich erleide die Emotion, ich bin das Opfer meiner eigenen Emotionen, bis zu, ich bin die Emotion, ja, weil ich bin ja auch noch völlig mit ihr identifiziert. Und wenn wir jetzt in die erweiterten Haltungen kommen, zu sagen, oh, ich kann die Emotion benennen, ich habe ein Gefühl, bis zu, ich erlebe ein Gefühl. Weil ich bin nicht das Gefühl, ich habe nicht ein Gefühl, sondern ich erlebe es und kann es jederzeit auch verändern. Und dieser Viererschritt, wenn man sich den immer wieder so bewusst macht, hilft einem sehr, wirklich ins Fühlen zu kommen und in die Freiheit des Fühlens.
Und das ist ja so ein Glaubenssatz, wenn man sagt, oder eine Perspektive, jeder ist für sein Fühlen selbst verantwortlich. Ja, sagen manche alle, wieso, wenn die Welt doch so schlecht ist, dann muss ich doch sauer sein. Das kann ich doch nicht so hinnehmen, dann muss ich mich doch empören. Oder es werden dann irgendwelche Beispiele, ja, wenn jemand dein Kind quält, dann passiert doch bei dir dies und das, also sowas angeführt. Das ist also dieser tiefe Glaube, dass dieses Bilden von Emotion und dann Gefühlen etwas Mechanistisches wäre. Und das ist ja ganz tief in uns drin.
Ja, weil es ja auch letzten Endes diese emotionale Energie, die da ist, die muss kanalisiert werden und selbst wenn sie geteilt wird, also wenn es andere gibt, die auch dieses Gefühl haben, es muss sich jetzt was ändern, ich kann das gar nicht so aufgeregt sagen wie du, Martin, die diese Aufregung in sich tragen, wenn sie da zwei von sich treffen, bleibt denen ja auch nur die Variante zwischen Macht und Unmacht, in der sie sich dann vereinigt fühlen. Aber letzten Endes ist es völlig unklar, ob sie die gleichen Bedürfnisse haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser Macht irgendetwas für sie erwächst, ist halt sehr gering. Und deswegen ist der Zugang zu den eigenen Gefühlen ja auch die Möglichkeit, wirkungsvoller sich zu erleben und auch zu erkennen, wo eigene Grenzen sind und mit solchen Prozessen anders umzugehen.
Ja, da bin ich ganz bei dir, Christoph. Und so, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, dass ja Gefühle wirklich auf unsere Bedürfnisse hinweisen, wir die meistens gar nicht geklärt haben. Und selbst wenn wir sie geklärt haben, haben wir noch nicht geklärt, mit welchen Handlungsstrategien wir sie uns erfüllen wollen. Und das ist so ein Prozess, der wirklich nur übers Fühlen geht. Von unseren Gefühlen zu unseren Bedürfnissen, zu dem, wie wir sie uns erfüllen wollen. Und das ist ja der Dialog und der demokratische Austausch.
Ja, und hier kommt ja noch ein ganz wichtiger Punkt des Konstruktivismus in Wirkung, also das, was Umberto Maturana sagt, unsere Realität ist ein sprachliches Konstrukt, das in Interaktion entsteht. Sodass wir ja jetzt, ich sag mal, in so einer massenhypnotischen Welt gerade sind, wo ganz viel emotionale Energie erzeugt wird, die aber auch so richtungslos da rumbounzt, ja, mit irgendwelchen versimpelten Lösungsfantasien, die dann angeblich zu einem kohärenteren Weltempfinden führen sollen, ja, wenn wir die Leute dahin schicken, die Leute dahin schicken, nicht mehr gendern, ja, dann geht's uns wieder gut und so. Und das sind ja ganz interessante Reaktionen, die auch sehr stark und jetzt gerade am Beispiel Gendern auf Sprache und Sprachraum reagieren. Ja, und unser emotionales Erleben wird eben auch durch Sprache konstruiert.
Ja, Sprache ist das Mittel, um von A nach B zu kommen. Ansonsten wären wir leibniz'sche Monaden, die nur mit sich selbst Sachen aushandeln. Und vielleicht tun wir das ja sogar. Aber wir haben zumindest die Illusion von Welt da draußen und in dieser Welt dann auch die Möglichkeit der Sprache. Und Sprache trägt auch Emotionen. Und bietet eben auch, du hast es ja gerade gesagt, Kohärenzerfahrung, weil sie auch gleichzeitig signalisiert, wo Grenzen eines sozialen Systems sein können. Was kann hier noch nicht gesprochen werden oder was soll hier auch nicht gesprochen werden? Sie offenbart Triggerpunkte und gibt eine Möglichkeit der Metaebene, eben das Vermutete dann auch wieder in Sprache zu bringen. Das heißt, auch der Sprachraum erweitert sich mit der Erweiterung des Bewusstseins, mit der Erweiterung der Haltung. Und so erweitert sich der Sprachraum eben auch mit der Erweiterung des Fühlens, mit der Entwicklung von Emotionen hin zu Gefühlen.
Ja, und es ist dann auch so die Erklärung dafür, warum frühere Haltungen oft wirklich überfordert sind und ein Problem haben mit dem Sprachraum von weiterentwickelten Haltungen. Sie können es im wahrsten Sinn des Wortes nicht fassen. So wie das Bild ja auch unserer Community mit den Schüsseln. Wenn die Schüssel zu klein ist, mein Sprachraum, kann ich den einer erweiterten, größeren Sprachraumschüssel nicht fassen. Ich kann es auch nicht verstehen. Und manchmal ist so ein Verteidigungsmechanismus daraus dann, sich auch über die andere neue Sprache lustig zu machen. Und die zu veräppeln im Sinne von, das ist ja eine unsinnige Sprache, weil ich die Inhalte nicht füllen kann und nicht fassen kann.
Genau, ich habe gestern auch wieder so irgendeinen Comedian gehört, der sich über die woke Sprache und all das lustig gemacht hat, ja. Und ich dachte, ja, die haben ja auch einen Punkt. Und das ist ja der blinde Fleck der relativierten individualistischen Haltung. Wir haben den Fächer aufgemacht und haben gezeigt, ach, schau mal, die Welt ist ja bunter, ne? Wir haben ja nicht nur zwei Geschlechter, sondern mehr. Ja, und es wurde aber wie eine Zunahme von Kategorisierung wahrgenommen und nicht als eine Auflösung von Kategorisierung. Ja, und jetzt wird ja ordentlich wieder zurückgedreht und Wokeness ist ein Schimpfwort, ist ja auch sehr diffus, was damit verbunden ist, aber es hat eben mit dieser Sprache zu tun. Und gleichzeitig könnte man sagen, ja, das ist eben auch noch das Merkmal einer unintegrierten Relativierung, ja, die eben nicht alle integriert. Und das wird die Aufgabe sein, von einer systemisch autonomen Haltung zu sagen, ja, genau, es geht eben nicht nur darum, diese neuen Wörter zu erfinden, sondern auf die Bedürfnisse von unterschiedlichen Haltungen einzugehen und die möglichst entwicklungsorientiert einbinden zu können. Also wir sagen ja immer die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Und da ist natürlich das Fühlen eine ganz spannende Komponente, die uns dabei helfen kann.
Ja, und ich glaube, dass die relativierende grüne Haltung wirklich ihre Aufgabe erfüllt hat oder dabei ist zu erfüllen, generell den Fächer für Vielfalt aufzumachen, während ja die systemisch autonome Haltung, wie du gerade gesagt hast, die Aufgabe hat, sie wieder zu dekonstruieren. Es ist ja nicht nur ein Meer von Kategorisierungen, sondern letztendlich geht es darum, ja, sich über das Menschsein an sich zu identifizieren und dann kannst du es mit der Kategorisierung wieder lassen. Und zugleich glaube ich, dass man sich erst einmal hineinfühlen darf und soll und muss in die Vielfalt, die einfach da ist. Und wenn ich sie mir erspürt habe, wenn ich sie gefühlt habe, kann ich es auch wieder sein lassen.
Wir sehen sicherlich gerade auch eine Gegenreformation, die abläuft. Und das mag gerade aus einer vielfältigen Perspektive dann erstmal auch deprimierend wirken. Aber letzten Endes ist in dem Wort Gegenreformation ist ja auch schon drin. Es hat eben diese Reformation gegeben. Wir sind bereit gewesen, als Gesellschaft diese Vielfältigkeit mehr wahrzunehmen, sie auch sprachlich wiederzugeben, sie auch in Rechtssystem einfließen zu lassen, in die Politik kommen zu lassen. Teil des Journalismus ist es geworden. Und das wiederum hat natürlich bei denen, die sich da nicht kohärent empfinden können zum jetzigen Zeitpunkt, einen enormen Stress ausgelöst. Klassisch sprechen wir da vom alten weißen Mann, wobei das ja weder an das Geschlecht noch an die Haupttrage und das Alter gebunden ist, aber dieser Typ ist halt sinnbildlich dafür, dass das die Sinnerzählung, die man für sein eigenes Leben hat, nicht mehr aufgeht in dieser Vielfältigkeit und dass dann Vielfältigkeit als Bedrohung erlebt wird. Und die Gegenreformation, nennen wir es mal ruhig so, die gerade stattfindet, macht das halt deutlich, dass dort ein Kohärenzempfinden nicht mehr gelingt und man dann in ein Inkohärenzempfinden abgleitet und das führt uns halt schnell auch zurück zu ganz, ganz frühen Haltungen, in denen es dann nur noch um die Frage Macht oder Ohnmacht, sich ausgeliefert fühlen oder kontrollieren mündet.
Ja, und ganz, ganz interessant für mich ist in genau dem Prozess, den du jetzt beschrieben hast, Christoph, dieses Phänomen, welche Menschen wehren sich denn so gegen das, was man Woke nennt, was man eben so diesen Blumenstrauß auffächern der Vielfältigkeit? Warum wehren sie sich so dagegen? Weil sie sich mit ihrem Bedürfnis nicht gesehen fühlen. Da geht es sehr stark oftmals auch um existenzielle Probleme. Und man hat so das Gefühl, das sind lauter elitäre, abgehobene Themen, die haben ja mit mir gar nichts zu tun. Und das ist so schade, dass da ja auch manchmal so eine Blindheit sein kann in Bezug auf Vielfalt. Ja, was subsumieren wir denn darunter? Eigentlich geht's ja darum, wirklich um alle Bedürfnisse. Aber auch da hat man manchmal so Kategorisierungen, die auch nicht dann immer lebensdienlich sind.
Ja, gerade diese Idee von Kohärenz empfinden, ja, es ist ja einmal nochmal angeregt worden durch unseren Austausch mit Alexander Zock und seiner systemischen Kohärenzdynamik. Aber bei mir hat das nochmal so richtig Klick gemacht, schon vor dem letzten Buch Haltung erweitern, als ich dieses Zitat von Umberto Maturana gehört habe, so sinngemäß. Ich glaube, es war ein Artikel in Brand 1 von 2006, wo er sagt, was ist eigentlich die Rolle von Sprache? Und er sagt, die Rolle von Sprache ist, dass unser Weltwahrnehmen an sich emotional ist. Wir kommen über Empfindungen, ja, die Emotionen erzeugen. Und dann kommt die Sprache dazu, die versucht, diese Spannung, die wir im emotionalen Erleben haben, wieder zu regulieren. Ja, um wieder in eine Stimmigkeit zu kommen. So ist das richtig, so stimmt das, so bin ich in einer guten Stimmung, ja, so bin ich in einer gehobenen Gestimmtheit. Und das ist ja interessant, auch in der deutschen Sprache, welche Wörter wir dafür nehmen, weil es hat was damit zu tun, in Resonanz zu gehen mit der Welt und dem Welterleben. Ja, und Sprache stellt sich zwischen uns und dem Welterleben. Also es ist wie so ein Filter, der permanent versucht, durch Erklärung wieder uns in Kohärenz zu bringen. Ja, also das Sprachkonstrukt. Und dieses Konstrukt konstruiert sich in unterschiedlichen Komplexitätsgraden gemäß unserer Haltung. Und das ist ja interessant, ja, dass wir im Prinzip jenseits der Inhalte, wenn man sich davon mal löst, ob es nun richtig ist, so oder so zu sprechen, ist es eine Diskussion über ein Konstruieren und wie ein Versuch, in Kohärenz zu kommen mit einer Welt und den Wahrnehmungen, die wir haben.
Ja, und die aktuelle Herausforderung sicherlich ist, in Kohärenz zu kommen, eben auch mit den Geschichten der alten weißen Männer. Da sind wir ja gerade dran, also nicht immer den Blick zu sagen, ja, in den frühen Haltungen, die haben noch was vor sich, die müssen, ne, sich entwickeln und wir sind ja schon so toll, sondern gerade die Angst und Verzweiflung, die wir gerade in der Gesellschaft in Teilen spüren, macht ja deutlich, dass diese Entwicklungsaufgabe eben alle betrifft und eine systemische Sicht eben auch bedeutet, dass auch diese Bedürfnisse inkludiert werden dürfen und müssen. Und dass das eben nichts ist, was leicht fällt, sondern etwas ist, was man tagtäglich herstellt über Sprache. Wie rede ich miteinander, übereinander? Und nur wenn es uns da gelingt, in Kohärenz zu kommen, die Sprache zu finden, in der es gelingt, bleiben wir in der Kohärenz auch.
Ja, und was ich in der Beziehung auch immer sehr stark feststelle, ist so, was auch bei mir täglich ein Prozess ist, der stattfindet, aus meiner eigenen Haltung heraus immer eingedenk der früheren Haltungen zu sein. Und wenn da etwas verletzt ist, wenn da etwas nicht integriert ist und das letztendlich auch auf Gesellschaft zu übertragen. Und da sind viele Anteile nicht integriert und da ist vieles nicht heil. Und immer wieder eingedenk sein, nicht aus einer vielleicht unbewussten Arroganz heraus, was sicherlich auch passieren kann, oder dass man kognitiv meint, in der Haltung zu sein, aber eigentlich noch gar nicht mitfühlen kann, dass woanders etwas nicht erfüllt ist, Bedürfnisse. Und dann kann ich die auch oft nicht wahrnehmen. Oder es ist Unverständnis da. Und das ist schon auch immer so ein Indikator dafür, lebe ich wirklich gefühlt meine Haltung, eine reifere Haltung, dann kann ich mitfühlen, ohne mitzuleiden oder ohne wieder ausgrenzen zu müssen. Weil das ist ja dann leider oft auch eine Reaktion.
Ja, und es gibt so eine gewisse Veränderungsblindheit, die wir ja auch haben. Also Heraklit hat ja schon gesagt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen oder auch kürzer alles fließt. Veränderung ist immer da, nur ist diese feine Veränderung schwer wahrzunehmen und wir erleben dann gewisse Dinge als epochale Veränderungen und können dann wiederum nicht es einordnen. Und dann ergibt sich halt auch schnell ein Inkohärenzgefühl, das einen zurückschmeißt in alte Sprachmuster, weil es der sichere Boden ist, den man noch kennt. Und man es nicht schafft, die Zusammenhänge herzustellen. Noch nie gab es so wenig Menschen, die Hunger gelitten haben. Noch nie gab es so eine gute Gesundheitsversorgung für die meisten Menschen auf der Welt wie jetzt. Und das sind alles gesellschaftliche Veränderungen, die stattgefunden haben. Aber diese eruptiven Gegenbewegungen werden halt deutlich stärker wahrgenommen und lassen uns dann eventuell in der gleichen Manier sagen, es muss sich jetzt aber was ändern und in eine Inkohärenz bringen, weil wir uns dann nur noch in der Gegenbewegung wahrnehmen und Angst haben, dass das alles verloren ist.
Ja, und vielleicht sogar aus einer noch weiteren Perspektive betrachtet, könnte man sagen, mein Gott, ist das ein gutes Zeichen. Einfach aus dem Grund, früher waren ja die Unterschiede viel weniger groß, im Sinne von weniger groß wahrgenommen. Jetzt nehmen wir sie wahr, oh mein Gott, das sind ja Riesenunterschiede. Und daher auch, sagen wir mal, vielleicht die Empörung. Und im Grunde genommen ist es eigentlich, finde ich, jetzt ein gutes Zeichen, dass es so ist. Zugleich stellt sich natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Mit Empörung oder mit Ignoranz oder mit sonst irgendwelchen handlungsstrategischen Reaktionen kommen wir ja nicht weiter, außer mit der integrativen und der, die Bedürfnisse dahinter zu verstehen.
Ja, jemand sagte mal, wir wollen eine pluralistische Gesellschaft, aber ohne die, die keine pluralistische Gesellschaft wollen. Und da merkst du, ah ja, ist das paradox, ne? Ist halt schwer. Aber das Interessante ist ja, warum haben wir das Buch Fühlen geschrieben? Weil wir jetzt ja deutlich merken, es hat was zu tun mit der Verarbeitung von emotionaler Energie. Genau das, was Maturana beschreibt, ja, dieses, ich bin nicht in Kohärenz mit der Welt, das soll anders sein, das muss anders sein. Wie kriegst du diesen Ausgleich hin und wie kannst du zu einer Bildung beitragen, die da neue Möglichkeitsräume aufmacht? Also, dass wir ein zusätzliches empfangendes Intelligenzsystem nehmen. Und da sagen wir, ja, genau, das Fühlen ist dieses zusätzliche Intelligenzsystem, mit dem wir durchaus auch das Schmerzhafte an dieser Situation merken. Ja, es ist nicht so einfach mal lösbar, eine neue Ideologie, eine schönere Person, eine neue Lichtgestalt, sondern es ist ein Weg, der aber lernt, eben diese Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, zu fühlen. Und da muss ich immer an Susan Cook-Reuter denken, it hurts more, but bothers you less. Also natürlich tut das weh, diese Sachen zu sehen, ja. Und gleichzeitig merkst du, ja, mein Gott, sie gehören jetzt dazu. Sie wollen eine Antwort haben. Sie wollen in Kohärenz gebracht werden. Das ist jetzt so. Und das Fühlen ist eben an sich der Weg, Bewusstsein auf diesen Prozess des Inkohärenzkommens zu geben, um eben durch diese größere Bewusstheit, von der wir vorhin erzählt haben, auf das Innenleben, sich nicht in diese Meinung haben, Argumente haben, sachlich haben und der hat gesagt und die hat gesagt, darin total zu verlieren und auch sich selber herausheben zu können aus dem Polarisierenden, das sind die Bösen, das sind die Guten und so weiter, das kennen wir auch, diese Reflexe, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt die Gleichzeitigkeit der Dinge und jetzt gehen wir in Kohärenz oder wir gehen in das Fühlen und gucken, welche Bedürfnisse sind da, wie können die mit anderen Handlungsstrategien beantwortet werden.
Ja, und da sind wir bei der zweiten Aufklärung wieder, wo es darum geht, früher darum ging, aus der kognitiven Unmündigkeit herauszutreten. Da gab es auch ein Werkzeug halt in die Hand und das Werkzeug war in großem Maßen Sprache, Buchdruck, Vermittlung von Wissen und nicht, es geht so von Punkt A nach Punkt B, sondern die Einladung, selber zu denken. Und das, was wir versuchen, ist ja die Einladung auszusprechen, selber zu fühlen, eine emotionale Alphabetisierung, die ein Werkzeug in die Hand gibt und mehr Werkzeuge in die Hand gibt, ne, Sprache, Kognition und Fühlen. Und wie man sonst so sagt, wenn ich nur einen Hammer habe, dann ist alles auch ein Nagel. Je mehr Werkzeuge ich im Rucksack habe, desto besser kann ich auch auf die Gegebenheiten des Alltags reagieren, desto länger kann ich in Kohärenz mich empfinden. Und niemand kann uns sagen, was in diesem Raum noch zu entdecken ist und was da sein soll. Wir können nicht eine komplexe Welt nur kompliziert jetzt machen und sagen, wir haben in dem Buch den Masterplan abgedruckt und einfach nur Seite 364 lesen, dann ist alles geklärt, sondern jeder muss sich auf diesen Weg einlassen und braucht dafür ein Handwerkszeug. Und das Buch ist die Einladung, seine Emotionen, sein Fühlen zu Gefühlen zu machen und damit ein neues Handwerkszeug zu haben.
Wir wollten das Buch ja sogar mal Selbstfühlen nennen. Erinnert ihr euch? Mhm. War lange so der Arbeitstitel. Dann haben wir gesagt, ist zu appellig. So ein bisschen, Selbstfühlen, ne? Und weil es ja auch vielleicht zu sehr das Fühlen als etwas Individualistisches sieht. Und dann haben wir so gemerkt, nee, das findet ja immer in einem Kontext statt. Ja, also es hängt ja davon ab, wie wir geprägt sind, ja, welche Gefühle auch gerade da sind, welche Wörter für Gefühle da sind. Auch davon hängt es ab, wie sich unser emotionales Erleben konstruiert.
Ja, und ich glaube, noch ist diese Dimension dann mit drinnen, die du auch schon angesprochen hast. Es geht immer weniger um Inhalt. Es geht eigentlich nur um die Art und Weise, wie wir uns die Welt erfühlen und erdenken. Und in dieser unendlichen Komplexität und Vielfalt, die da sich auftut, wir wissen gar nichts, aber zugleich wissen wir, was uns hält, was uns zusammenhält und vereint, ist dieses Gemeinsame, das Erfühlen der Welt. Weshalb es natürlich manchmal auch vielleicht schon herausfordernd ist, es hat ja auch Jahrhunderte gedauert, aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit, wie Kant sie bezeichnet hat, den eigenen Verstand zu benutzen. Das ist ein Lernprozess. Man muss es sich auch getrauen. Und jetzt kommt noch dieses Fühlen hinzu. Ich glaube, es einerseits wunderschön und befreiend ist und auch zugleich genauso beängstigend ist, wie das mit dem Denken dürfen. Und sich darauf einzulassen, sich da gemeinsam zu begleiten und die Offenheit sich zu erhalten oder sie auszuhalten, dass wir nicht wissen, was rauskommt in dieser Superkomplexität.
Ist ja auch interessant, haben wir mal gesprochen, dass die Aufklärer in einer Welt leben, wo, ich glaube, 80% der Menschen Analphabeten waren, so ungefähr, ne? Und dann sich vorzustellen, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir eine freiheitliche, pluralistische Gesellschaft mit demokratischen Strukturen erschaffen? Die müssen ja auch gedacht haben, ey, ist utopisch, kannst du vergessen, guck dich mal um. Und jetzt sprechen wir so ein bisschen davon, es gibt den emotionalen Analphabetismus, unter dem ich ja genauso leide. Ich bin ja auch ein Lernender, der so merkt, okay, das hat mir jetzt keiner beigebracht, gucke ich mich mal um, ja, und versuche dabei mehr diese Intelligenz in mir in Resonanz zu bringen. Wir sind ja so eine Übergangsgeneration und dann merke ich aber gleichzeitig, die jungen Leute können das schon besser. Die sind anders mit ihrem Fühlen verbunden. Nicht alle, aber doch einige. Und manchmal staune ich dann auch, gerade so 20 Jahre jünger als ich, ja, da merkst du schon einen krassen Unterschied. Wie die sprechen können, wie die über sich nachdenken, wie die reflektiert sein können. Da ist eine große Hoffnung da drin, dass wir diese emotionale Alphabetisierungsquote auch erhöhen können. Hoffentlich dauert es nicht auch 200-300 Jahre, ne? Aber es ist ein Prozess. Und der ist ja ergebnisoffen, was du auch sagtest, Christoph. Man hat ja damals nicht gesagt, so, ihr lest dieses und jenes Buch, sondern man hat gesagt, ihr lernt alle lesen und schreiben und eure Vernunft wird euch führen. Also wie wir sagen, es ist sinnvoll, die Haltung zu erweitern, weil dann kommt das Fühlen in eine größere Bewusstheit und die Resonanzintelligenz, das Kohärenzempfinden wird euch führen.
Ja, und an der Stelle höre ich dann oft auch Menschen sagen, ja, aber wieso, das verstehe ich jetzt nicht. Die Menschen haben doch vorher auch alle gefühlt oder haben Gefühle. Ja, sage ich, aber ich glaube, es war mehr das, was wir als Emotion beschreiben. Da war halt viel weniger Bewusstsein dabei. Und das ist schon der große Unterschied, diese Emotionen wirklich so erkennen, benennen zu können, anzuerkennen, sie versprachlichen zu können. Das ist für mich eine ganz andere Fähigkeit und ein ganz anderes Level, damit umzugehen. Und dadurch merken wir ja auch sehr schnell, wie wir unsere eigenen Lebensgeschichten gestalten und dass wir uns dessen bewusst werden. Emotionen gab es immer. Wir sind Säugetiere und deswegen haben wir diese ganzen Emotionen. Und zugleich dieses Bewusstsein darüber, wenn wir Gefühle haben, dass wir sie auch steuern können, dass wir sie konstruieren. Das ist für mich der große Unterschied.
Und da finde ich es auch mal interessant, man redet ja manchmal, wer ist rechts, wer ist links, und mittlerweile merken wir, oh, das erklärt ja gar nichts mehr. Man kann es schon gar nicht mehr sagen. Ja. Jemand, der früher mal links war, findet sich jetzt rechts. Ne? Und gleichzeitig, wenn du mit den Haltungen drauf schaust und sagst, okay, wer ist niederkomplex, wer ist in niederkomplexen Selbst- und Gesellschaftsgeschichten und wer ist komplexitätsfähig, hast du ein ganz anderes Differenzierungsmaterial. Das ist eine Perspektive, das zu erklären. Und wie gehe ich mit emotionaler Energie um? Wie reflektiv gehe ich damit um? Wie bewusst gehe ich damit um? Und kann ich mich selber zum Thema machen mit meinem Gefühlen? Oder sage ich, ja, ich bin jetzt ja sauer, weil du. Oder kann ich sagen, ach, guck mal, in mir ist das. Ja, und das ist eine Erklärung, die uns das Modell der Haltung gibt und damit auch einen ganz neuen Blick auf unsere Emotionen und Gefühle schenkt.
Ja, und zunächst ist es eine Einladung oder eine massive Einladung der Vergangenheit. Und dafür ist es notwendig, sich selbst objektivieren zu können. Genauso wie erst mit der Objektpermanenz ein Kind überhaupt anfangen kann, in Sprache zu kommen, weil es sich von der Welt unterscheiden kann und erkennen kann, dass Objekte in der Welt konstant bleiben. Erst dann macht Sprache auch Sinn. So ist es halt auch mit jeder weiteren Haltung, die eintritt, dass man im Grunde sehr gut etwas über seine frühere Haltung sagen kann und recht schlecht über das, wo man gerade aktuell ist. Da ist es immer hilfreich, vielleicht auch mal andere Leute zu fragen, in welcher Haltung die einen wahrnehmen, weil sie einen deutlich höheren Zugriff auf das haben, was wir aktuell äußern. Wir selbst können uns, wenn wir uns objektivieren können, erkennen, ja, das habe ich damals aber ganz unglücklich gemacht oder das war vielleicht auch etwas niederkomplex ausgedrückt von mir. Und das sind immer Vergangenheitserzählungen. Und fühlen ist im Grunde ein Motor, der uns in das Jetzt treiben kann, weil er die Unstimmigkeit oder Stimmigkeit zu der Situation herstellt. Und zwar im Jetzt. Und damit ein klarer Indikator dafür ist, was jetzt noch aktuell ist von dem, was früher war.
Und das finde ich immer ein schönes Beispiel. Oder sagte mal jemand, wenn du erstmal lesen und schreiben kannst, kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie die Welt war, als du das nicht konntest. Und so ein bisschen ist es so auch mit manchen Erlebnissen der Haltungserweiterung. Ja, wenn du irgendwas emotional über dich erkannt hast, irgendeine Musterhaftigkeit aus deinem Familiensystem und so weiter, dann wirst du das immer mitdenken und sagen, ja, das ist ja hier. Oder wenn du systemisch denken kannst und plötzlich siehst, ah, ich muss den Kontext ja dazu nehmen, das erklärt ja nochmal ganz viel, dann kannst du dir nicht mehr vorstellen, wie es ist, nicht mehr systemisch zu denken. Auch das hat natürlich so seine Graduierung, ja. Aber du fängst an, Kontext mitzudenken. Du fängst an, Biografie von deinem Gegenüber mitzudenken. Wie konstruiert er seine Welt? Und warum ist das in seinem Angst- und Denksystem richtig? Und warum ist das okay, dass der anders denkt und seine andere Art von Kohärenzempfinden hat als ich? Ja, und ich muss das jetzt gar nicht klären und dem mal erklären, wie die Welt wirklich, wirklich ist. Und jetzt legen wir mal die Fakten auf den Tisch. Und diese Unmöglichkeit davon erkennen wir jetzt ja auch in ganz vielen Situationen.
Und das auch dann mitfühlen sein lassen zu können.
Im Grunde die andere Seite des Du. Wir erkennen im Du das, was die Grenze ist zum Ich. Und es sagt dann wieder ganz viel über mich eben daraus und ist eine Einladung zur Selbstreflexion und damit auch lenkt es wieder den Blick auf mich. Man kann zum Selbstbeobachter werden. Warum stört mich das denn gerade, was der andere da macht? Oder warum erlebe ich das überhaupt, dass es da einen Unterschied zwischen uns gibt? Woran mache ich das fest? Wo schließe ich meine Grenzen? Was schließe ich in mein Weltbild ein und was passt eben nicht rein oder noch nicht rein oder nicht mehr rein?
Jetzt hatten wir, das habe ich auch im letzten Buch so ein bisschen erwähnt, welche Art von Technologie oder Kommunikationstechnik mit welcher Haltung einhergeht. Wir hatten es vorhin schon genannt, der Buchdruck, der uns das rationalistisch-funktionale eröffnet hat. Ja, wir konnten nachschlagen, Wissen wurde plötzlich abrufbar, Fakten zugänglich. dann die Massenmedien, die die Eigenbestimmung, die Souveränität gefördert haben. Ich informiere mich, ich kann Magazine machen. Fast alle Aufklärer haben irgendwie ein Magazin gegründet, ne? Und dann könnte man vielleicht sagen, das Internet, was plötzlich diesen Fächer aufgemacht hat, mit all den Schattenbereichen. Plötzlich war das ganze menschliche Tun und Denken und Machen ist irgendwie sichtbar mit all seinen Abstrusitäten. Und die KI ist etwas, was uns große Datenmengen, große Strukturen, große Muster systemhaft erkennen lässt. Und das ist ja ganz faszinierend, wenn wir sozusagen sagen, in der KI ist der Weltgeist irgendwie drin, in Textform, in seiner Versprachlichung, und der ist abrufbar. Und ich habe mich ja immer so gefragt, naja, ist ja mal interessant. Erstmal hat man ja so Tests gemacht, wo man gemerkt hat, ja, die KI antwortet immer so eigenbestimmt, so rechthabermäßig. Und dann haben wir gemerkt, nee, die musst du anders fragen. Du musst sie gar nicht nach Inhalten fragen, sondern sie fragen, kannst du nicht auch eine andersartig konstruierte Antwort reingeben? Das heißt, eine Antwort, die auch Emotionalitäten mit berücksichtigt und verschiedene Standpunkte, also etwas multiperspektivisch. Und so vor einem Jahr ging das dann immer besser, dass die auch so verschiedene Standpunkte einnehmen konnte. Man hat so das Gefühl, ach guck mal, die KI antwortet jetzt wie so ein einigermaßen guter Coach, der so dieses Wissen, Empowerment-Wissen ganz gut drauf hat. Doch mittlerweile kriegt man ganz andere Qualitäten von Antworten, aber man muss nach einer Antwort in einem bestimmten Konstrukt fragen.
Ja, du hast es ja ganz gut geschildert mit der Mustererkennung, die stattfindet. Im Grunde haben wir ja ins Internet zunächst und jetzt in die KI auch Massen von Daten reingefüttert, die für den menschlichen Geist so nicht mehr zu durchforsten sind. Unsere Mustererkennung versagt da gänzlich. Aber eine KI eben weniger stark, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, aber erstmal weniger stark, und sie ist in der Lage, Muster offen zu legen, die uns auf den ersten Blick dann vielleicht nicht auffallen würden. Und da ist entscheidend, wie wir sie befragen. Und da ist immer noch entscheidend der Mensch, der davor sitzt, der promptet, wie man dann so schön sagt, also der einen Befehl hereingibt. Und je intelligenter der Befehl ist, desto besser kann dann auch die Antwort sein. Und wenn ich diese Muster nicht nutzen möchte, kann ich natürlich auch jede KI benutzen, ohne dass sie die Muster erstmal offenbart. Eine spannende Diskussion ist natürlich, ob diese zugrunde liegenden Muster nicht selbst auch eine Emergenz erzeugen oder etwas erzeugen, was uns als Gesellschaft dann weitertreibt.
Ja, und wir haben uns ja oft genug darüber unterhalten, dass man natürlich schon auch diese wunderbaren Vorstellungen nachhängt im Sinne von KI kann ja wirklich auch kultur- und gesellschaftsbildend sein im Sinne erweiterter Haltungen. Wenn KI, wenn man sich es einfach nur rein theoretisch so vorstellt, viele Menschen würden KI fast täglich irgendwie ein bisschen so als Berater benutzen. Was soll ich denn hier und da machen? Was ja durchaus gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Dass man sich dann, wenn man sagt, ja, und die ist fähig in diesen erweiterten Haltungen von Konstruktivismus und so weiter, uns Antworten zu geben. Wir lernen das ja, so wie wir früher als Kinder ganz andere Antworten gelernt haben, jetzt in einer erweiterten Form. Ja, und das prägt ja Gesellschaft. Und rein theoretisch, wenn ich mir so vorstelle, wir würden das jetzt, unsere Kinder und die Kindeskinder, wir würden mit diesem Gedankengut aufwachsen, wäre ja ein viel größerer Raum als noch früher vorhanden. Das heißt, wir hätten ja auch wirklich die Chance, uns da kostenlos weiterbilden zu lassen, was früher nur für vielleicht eine Elite möglich war oder für ganz wenig Menschen.
Ich bin fast froh, dass ich manche Möglichkeiten jetzt erst entdecke, nachdem das Buch fertig geschrieben ist, weil wir haben es ja noch ganz analog mit unseren Gedanken geschrieben, ja, und vielleicht KI zur Rechtschreibkorrektur genommen, aber nicht die Gedanken, weil jetzt habe ich mal die KI gefragt, wenn du ein Gespräch aus der Zukunft machen würdest, du springst ins Jahr 2065 und die beiden Protagonisten, die sich da unterhalten, kennen transpersonales Denken, kennen integrales Denken, Konstruktivismus, die können Dialektiken umgehen, Paradoxien einschließen, multiperspektivisch sein. Wie würden die auf unser Thema des Buches fühlen, zurückschauen? Das heißt, wir haben ja eine gewisse Annahme. Wir sagen, ja, fühlen ist ganz wichtig, ja, auch für Gesellschaftsgestaltung auf individueller Ebene, in Teams, in Organisationen und in der Welt. Aber was sagt so eine KI, wenn ich sie das frage und lasse sie aus einem gewissen Konstruktdenken zurückschauen, also eine Regnose? Und das sind so überhaupt super spannende Experimente. Der Blick zurück aus der Zukunft auf die Zeit. Übrigens auch umgekehrt. Wir haben auch sehr lustigen Spiele gemacht. Lass Leute aus dem Jahre 2005 darüber reden. Nur mit dem Wissen, was sie 2005 haben konnten, welche Entwicklungen in 20 Jahren sein werden. Ja, kommen auch sehr spannende Ergebnisse raus, weil wir können mit dieser KI Multiperspektivität simulieren und wir können Haltung simulieren. Und dazu haben wir ein kleines Experiment gemacht, das wir euch jetzt in diesem Podcast vorstellen. Das heißt, aus diesem Prompt, den ich gerade beschrieben habe, ist ein kleiner fünfminütiger Dialog entstanden, den dann Christoph als Hörspiel gemacht hat. Die Stimmen sind so ein bisschen, man merkt, ja, das sind auch KI-Stimmen. Auch das wird sich ja wahrscheinlich ändern. Aber inhaltlich fanden wir das ganz faszinierend, was da mittlerweile entsteht. Und wir fanden das auch eine sehr schöne ergänzende Perspektive zu dem, was wir glauben, warum dieses Buch Fühlen wichtig ist. Also, hier kommt jetzt das Hörspiel, ein Dialog von zwei Protagonisten, die eben sehr in integraler, transpersonaler Ideen geschult sind, ja, die philosophischen Background haben, dialektisches Denken können, und sie schauen jetzt zurück auf unsere Zeit aus dem Jahre 2065, also 40 Jahre. Ist jetzt Fühlen was anderes? Wie hat Fühlen vielleicht zu einem möglichen Bewusstseinswandel beigetragen? Und ich war ganz fasziniert, was es da zu erzählen gibt.
Eine lichtdurchflutete Denkwerkstatt, eingebettet in eine grüne Landschaft. Es ist das Jahr 2065 und Liora und Anselm, zwei DenkerInnen mit tiefem Fokus auf gesellschaftliche und individuelle Bewusstseinsentwicklung, führen ein Gespräch über die Veränderung des kollektiven Bewusstseins, insbesondere die Fähigkeit zu fühlen. Ihre Worte sind geprägt von Klarheit, Mitgefühl und einem tiefen Verständnis für die Dynamiken des Wandels.
Anselm, wenn wir auf die letzten Jahrzehnte schauen, ist es bemerkenswert, wie sehr sich das Bewusstsein für das Fühlen als Fähigkeit verändert hat. Früher wurde Fühlen oft als Schwäche gesehen, etwas, das man kontrollieren oder unterdrücken musste. Heute hingegen erkennen wir es als essentiellen Teil menschlicher Intelligenz.
Ja, die 2020er und 2030er waren in dieser Hinsicht eine entscheidende Phase. Es war, als hätte die Menschheit endlich begonnen, das Spektrum der Emotionen und ihrer Bedeutung wirklich zu erforschen. Die alte Vorstellung, dass Gefühle irrational oder störend seien, wurde durch die Einsicht ersetzt, dass sie eine Form von Wissen sind. Ein Weg, mit uns selbst und der Welt verbunden zu sein.
Genau. Fühlen wurde endlich als integraler Bestandteil des Bewusstseins erkannt. Nicht nur als individuelles Erlebnis, sondern auch als kollektiver Prozess. Erinnerst du dich, wie viele damals Schwierigkeiten hatten, überhaupt Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu finden?
Und das war kein Zufall.
Das Abgeschnittensein von Emotionen war oft ein Schutzmechanismus, aber auch ein Hindernis für Wachstum.
Die Gesellschaften des frühen 21. Jahrhunderts waren so stark auf Rationalität, Effizienz und Kontrolle ausgerichtet, dass das Fühlen in den Hintergrund gedrängt wurde. Emotionen wurden pathologisiert oder trivialisiert. Aber dann kam der Wendepunkt, als immer mehr Menschen erkannten, dass rationales Denken allein nicht ausreicht, um die Komplexität der Welt zu bewältigen.
Es war, als ob das kollektive Bewusstsein einen Schritt zurücktrat und sagte: Warte, wir haben einen Teil unserer Menschlichkeit verloren. Und in diesem Schritt zurück begann die Wiederentdeckung der Empathie, der Verbundenheit und der Fähigkeit, mit den eigenen und den Gefühlen anderer präsent zu sein.
Ein Schlüsselmoment war, denke ich, die Erkenntnis, dass Fühlen nicht nur individuell ist, sondern systemisch. Die emotionale Resonanz zwischen Menschen, Gemeinschaften und sogar zwischen Mensch und Umwelt wurde endlich anerkannt. Es ging nicht mehr nur um meine Gefühle, sondern um das emotionale Feld, das wir alle teilen.
Und das hat alles verändert. Die Entwicklung der sogenannten emotionalen Intelligenz wurde zur Grundlage für Bildung, Führung und Beziehungen. Aber noch wichtiger war die Entdeckung der transemotionalen Dimension, das Fühlen nicht nur als Reaktion, sondern als Tor zu etwas Größerem.
Ja, die Fähigkeit, Gefühle als Brücke zu nutzen, um über das Ego hinauszugehen, war ein Durchbruch. Schmerz, Freude, Angst. All diese Emotionen wurden nicht mehr nur als persönliche Erfahrungen betrachtet, sondern als universelle Bewegungen, die uns mit etwas Tiefem, Gemeinsamen verbinden.
Und in dieser Verbundenheit fand die Gesellschaft Heilung. Die jahrhundertelange Spaltung zwischen Kopf und Herz, Denken und Fühlen begann zu heilen. Menschen erkannten, dass das Fühlen ein Weg ist, um die Realität zu begreifen, nicht nur intellektuell, sondern existenziell.
Interessant war auch, wie diese Veränderung die Beziehungen zwischen Menschen beeinflusst hat. Früher war Empathie oft selektiv. Sie wurde auf die angewendet, die uns nahe standen oder die uns ähnlich waren. Heute ist sie viel umfassender. Es ist, als ob die Menschheit endlich die Fähigkeit entwickelt hat, nicht nur mit einzelnen Menschen, sondern mit der Welt als Ganzem zu fühlen.
Und das hat auch die Beziehung zur Natur transformiert. Die ökologische Krise des frühen 21. Jahrhunderts zwang uns, die Erde nicht mehr als Ressource zu sehen, sondern als lebendiges System, mit dem wir in Beziehung stehen. Es war das Fühlen, nicht nur das Denken, das uns diese Verbindung wirklich verstehen ließ.
Es ist bemerkenswert, wie sehr das Fühlen heute in alles integriert ist. Von Politik über Bildung bis hin zur Wissenschaft. Es wird nicht mehr als Schwäche gesehen, sondern als Grundlage für Resilienz und Weisheit. Und doch, Leora, müssen wir wachsam bleiben. Diese Fähigkeit zu fühlen darf nicht als selbstverständlich betrachtet werden. Es ist eine Praxis, die kultiviert werden muss.
Absolut. Fühlen ist eine Fähigkeit, die sich entwickelt, individuell und kollektiv. Es ist nicht nur ein Zustand, sondern ein Prozess, der uns immer tiefer in die Verbundenheit mit uns selbst, anderen und der Welt führt. Und das Schöne daran ist, es hat kein Ende. Es gibt immer mehr zu fühlen, mehr zu entdecken, mehr zu integrieren.
Vielleicht ist das die größte Lektion des 21. Jahrhunderts. Dass das Fühlen uns nicht von der Realität trennt, sondern uns tiefer in sie hineinführt. Und dass es uns erlaubt, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern wirklich mit ihr zu sein.
Mit ihr zu sein. Das ist vielleicht die Essenz dessen, was Menschsein wirklich bedeutet.
Sie sitzen für einen Moment still, nicht als Zeichen des Abschlusses, sondern als Ausdruck der tiefen Präsenz, die ihr Gespräch geschaffen hat. Die Welt draußen ist ruhig, als würde sie ihre Gedanken reflektieren.
Ja, Christoph, wie ist es dir ergangen, als du das zum ersten Mal gehört hast?
Ja, es ist schon faszinierend, gerade beim Thema Fühlen, ne? Also was für Emotionen ein Text, der KI erzeugt ist und mit KI jetzt auch vertont wurde, Emotionen auslösen kann. Und das macht eben deutlich, dass die Emotionen ja in uns sind und der Gegenstand, auf den sich die Emotionen beziehen, nicht besiegelt sein muss, damit es funktioniert. Also wir können kondensierte Gedanken der Menschheit, so würde ich jetzt mal eine KI als Large Language Modell auch sehen, solche kondensierten Menschheitsmuster nutzen, um in Emotionen zu kommen und vielleicht ein Gefühl bei uns zu erzeugen. Und wichtig ist vielleicht nochmal, um das auch einzuordnen, es geht ja nicht darum, dass KI uns den Weg rauszeigt, im Sinne von, ich brauch's nur zu befragen, da sind jetzt die Muster drin. Das wäre jetzt auch angesichts der weltweit herrschenden großen Tech-Bosse eher riskant, diesen Weg zu folgen, zu glauben, dass die KI einem jetzt in absehbarer Zeit die Lösung präsentiert und wenn dann wahrscheinlich auf dem Niveau von Douglas Adams 42 als Antwort auf alles. Also das werden wir wahrscheinlich nicht verstehen können, aber sie bietet uns Möglichkeiten, eben das, was wir vorhin gesagt haben, als guter Coach oder aus meiner Perspektive mit Erziehung und Bildung als guter Fragensteller. Eben nicht jemand, der die Antwort gibt, sondern jemand, der erkennt, was jetzt eine sinnvolle Frage sein kann, um jeweils das Gegenüber weiterzubringen. Und im menschlichen Raum ist es ja so, dass wir dann, wenn wir Fragen stellen, beide daran wachsen. Und hier müssen wir hoffen, dass die KI dann auch mitwächst. Aber erstmal können wir daran wachsen, wenn sie uns eben Fragen stellt und Sachen hinterfragt, die wir da reingeben. Und wenn wir uns das auch zumuten, eine KI so zu nutzen, dass sie uns eben hinterfragt und dass wir in die Erklärung kommen. Eben in dem Wissen, dass dort auch nicht das Wissen gesammelt ist und uns herausgegeben wird, sondern dass dort eine Vertiefung unseres Wissens und eine Weiterentwicklung möglich ist.
Und was ich ja auch noch wirklich faszinierend fand, war der Fluss von dem, was die KI sagte, nämlich Fühlen ist nicht nur ein Zustand, es ist ja ein Prozess. Und es ist etwas, was wir immer wieder von vorne lernen müssen. Und zwar wirklich jeder Mensch. Es ist ja auch ein gesellschaftlich-kultureller Prozess. Und dass wir dann vom Verstehen, wo wir endlich unseren Verstand benutzen dürfen, letztendlich zum Sein kommen. Das, was ja das Menschsein an sich auch meint. Und dem stimme ich so zu. Zugleich sich immer wieder vor Augen zu halten, dieser Zustand, es gibt keine Stabilität, ist etwas, was immer wieder erzeugt werden muss. Und nur wir Menschen mit unserer Konstruktion erzeugen diesen Zustand in einem ewig nie endenden Prozess. Und ich fand das so weise, so weit gedacht, eben wie du meintest, Christoph, nein, es gibt keine Lösungen. Es ist etwas, wo wir gefordert sind, über den Verstand hinaus, übers Verstehen hinaus ins Fühlen und damit ins Sein zu kommen. Ich finde das einen ganz grandiosen philosophischen Ansatz, der mich fasziniert.
Ja, ich war auch berührt, weil ich ja noch in dem Buch Haltung erweitern, ja, damit hat ja Susan Kuckreuter diesen Ich-Entwicklungstest mit der KI gemacht und da war es noch der soziopathische Besserwisser. Also einer, der alles weiß, der immer mal eine Antwort hat, ja. Und so merkst du, wow, das sind aber jetzt aber andere Arten von Sprachbildern, die da erscheinen. Und natürlich sind das keine Realitäten, das sind ja auch Denk- und Fühlangebote. Und gleichzeitig dachte ich so, wow, es sind ja wirklich schöne Bilder drin, die auch versöhnlich sein können. Und wir haben dieses Spiel, schau aus der Vergangenheit, schau aus der Zukunft, auch mit sehr konfliktären Bildern gemacht. Und das Schöne war, du konntest auch multiperspektivisch das machen. Also siehst aus einer Sicht eines Befürworters, eines Gegners, einem, dem es ganz egal ist, ne, einem Beteiligten. Also du kannst alle möglichen Perspektiven ausprobieren und in Sekundenschnelle hast du ein Denkangebot und ein Fühlangebot. Ah, dieser Mensch könnte das so wahrnehmen und dieser Mensch könnte das so wahrnehmen. Und da dachte ich so, wow, das ist ja viel besser noch als ein Buch, wenn wir sagen, das ist ein Tool, ein Werkzeug. Ja, so nach dem Motto, im Internet kann ich mir Perspektiven raussuchen, aber hier kann ich sie erzeugen aus dem, was im Internet schon da ist.
Und so, wie wir ja das dann gehört haben, weil wir haben die KI ja gefragt, sie soll uns das Fühlen dieser Menschen aus diesen unterschiedlichsten Perspektiven zeigen. Da haben wir auf einmal die Bedürfnisse von denen gehört. Die Art und Weise, wie das erzählt wurde, das war so berührend, weil du in dieser multipluralistischen Ansichten wirklich hineinkrabbeln konntest in die Denkschemata und in die Denkmuster dieser jeweiligen und sehr, sehr viel Empathie entwickeln hast können. Vielleicht nicht immer zu sagen, ich finde jetzt die Handlungsstrategie wäre nicht meine, aber es hat immer einen wirklich auch versöhnlichen Impuls in mir ausgelöst, der eine ganz andere Art des Umgangs miteinander erzeugt, weil du sie völlig anders siehst. Und es war für mich wirklich, ja, eigentlich wie ein Theaterstück auf der Bühne, wo du die unterschiedlichsten Charaktere hineinkrabbeln konntest und so mitfühlen konntest. Und es war jenseits von Beurteilung, gut oder böse. Und das hat mich wirklich tief bewegt. Und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drinnen, was wir auch wirklich nutzen können.
Schön fand ich auch, und darum ging es uns ja auch in dem Buch, wo die KI so sagt, ja, die Trennung zwischen dem Emotionalsein und dem Denken aufzuheben, sondern zu sagen, das gehört dazu. Deswegen sagen wir, Denken formt das Fühlen. Und das gehört zusammen. Wir brauchen den aufgeklärten Verstand und wir brauchen die Klärung des Gefühls, um in unserer Resonanzintelligenz in Kontakt zu kommen. Und dass es eben Teil unserer Menschlichkeit ist. Das ist Teil unseres Potenzialraums, den wir uns halt noch nicht erschlossen haben. Und das ist ja auch so ein bisschen das Optimistische an dem Modell der Haltung, dass es ja auf Möglichkeitsräume hinweist. Und in diesem Kapitel ging es halt um die Verbindung zwischen dieser Haltung und dem Fühlen. Und im nächsten Podcast geht es dann auch darum, wie wir mit Emotionen arbeiten können.
Ich finde ja noch spannend, aus der Aufklärung heraus kam ja auch nicht die Aufforderung, denke so das, sondern der kategorische Imperativ ist ja, handle so das. Und vielleicht brauchen wir auch dann einen emotionalen kategorischen Imperativ, der dann sagen würde, handle so, dass dein Fühlen immer den Raum der Wirksamkeit, der Verbundenheit und des Wachstums und Sinn entfalten kann. Also jetzt mal grob gesprochen. Also im Grunde etwas Ähnliches, was eben auch sagt, es geht nicht darum, jetzt besser zu fühlen, auch nicht darum, sich besser zu fühlen. Deswegen ja auch die Gedanken zu Kohärenz und Inkohärenz. Das sind zwei verschiedene Dinge, die entstehen können, die aber immer etwas über Bedürfnisse aussagen und eben nicht als positiv oder negativ einfach zu werten sind. Und so müsste jetzt halt daraus auch Fühlen mit Haltung bedeutet eben auch, in eine Handlung zu kommen. Und diese Handlung würde den Raum der Möglichkeiten erweitern wollen.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.